Herzlich willkommen bei Hallo Wechseljahre. Kraftvoll und ausgeglichen durch die Wechseljahre mit Ernährung, Bewegung und Selfcare. Ich bin Barbara Birke, Sportwissenschaftlerin, Ernährungsberaterin und Mindset Coach. Ich arbeite mit Frauen in und um die Wechseljahre. Ich möchte dir mit diesem Podcast eine Plattform geben, dich zu informieren, auszutauschen, das Thema zu normalisieren und zu lernen, wie auch du kraftvoll und ausgeglichen durch diese Phase kommen und in den Rest deines Lebens starten kannst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hallo Wechseljahre. Bevor wir mit der heutigen Episode loslegen, zwei Dinge von meiner Seite. Erstens, falls du noch nicht mit Krafttraining angefangen hast, kannst du dir meinen kostenfreien Download herunterladen. 3 Tipps zum Wiedereinstieg oder Einstieg ins Krafttraining, ganz speziell für Frauen über 40. Das ist eine PDF, wo du ein paar ganz konkrete Tipps bekommst, wie du wieder einsteigen kannst oder neu einsteigen kannst und worauf du achten solltest. Kannst du dir kostenfrei runterladen. Den Link findest du in den Shownotes. Und zweiter Hinweis, mein Kraft-Online-Kurs Kraft und Balance, wo wir ganz strategisch 6 Wochen Krafttraining für die Frau über 40 aufbauen, ist momentan in der aktuellen Runde und du kannst noch einsteigen. Wenn du also nicht verpassen willst, dieses Jahr noch mit Krafttraining anzufangen, dann steig noch mit ein. Mittwochs treffen wir uns immer in Zoom-Meetings für Fragen. Ansonsten kannst du den Kurs flexibel in deinen Alltag integrieren. Kraft 1, Kraft 2, Core Strength, also 3 Krafttrainings pro Woche, um die 30 Minuten, Core ist ein bisschen kürzer. Und du hast es geschafft, unkompliziert in deinen Alltag zu integrieren. Manche Frauen zerlegen es sogar in 15 Minuten Einheiten pro Tag oder ähnliches. Können wir alles besprechen. Und es geht wirklich darum, gesunde Gewohnheiten aufzubauen und dann nächstes Jahr gleich mal stark und kraftvoll ins neue Jahr einzusteigen und auf diese guten Gewohnheiten noch weiter aufzubauen. Also mach noch schnell mit, Kraft und Balance, Link findest du auch hierzu in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo meine Lieben, heute spreche ich mit der lieben Elena Lustig. Elena ist Entwicklerin von Pro-Age-Yoga und eine inspirierende Frau. Aber Elena, erzähl du erstmal selber. Stell dich doch bitte erstmal gern selber vor.
Ja, also erstmal vielen Dank, liebe Barbara, dass ich in deinen Podcast kommen darf. Und ich bin Elena Lustig, ich lebe in Berlin. Ich bin inzwischen 56 Jahre alt und ich habe vor 6 Jahren mein zweites Yoga-Buch geschrieben. Das hieß Pro-Age Yoga. Mhm. Und damit sozusagen diese neue Yoga-Richtung gegründet, Pro-Age Yoga, wo es darum geht, wie können wir mit den Methoden des Yoga besser älter werden. Und das ist eben etwas, Yoga ist ja im Westen reduziert eigentlich auf die körperliche Arbeit, aber im Ursprung hat es ja sehr viel auch mit dem Mindset und der inneren Haltung zu tun.
Absolut,
und mein Ansatz war eben, das alles zusammenzufassen, also zu sagen, es ist eben nicht nur ein äußerer Prozess, das Älterwerden, sondern auch ein innerer. Und das so leicht zugänglich zu machen, dass das Älterwerden einfach eine inspirierende, tolle Reise wird. So.
Das hört sich sehr cool an. Was heißt denn das genau dann? Oder ein bisschen genauer so? Sind die Übungen angepasst? Oder hast du Mentalreisen dabei? Oder wie integrierst du das so grob? Also, natürlich nicht im Detail, aber.
Ja, ich versuch's so ein bisschen zu umreißen. Also, ich arbeite natürlich mit den klassischen Themen des Yoga. Also, es gibt natürlich Asanas, es gibt Pranayama, es gibt Meditation.
Ja.
Ich habe aus meinem buddhistischen Kontext heraus habe ich noch eine andere Methode mit eingebracht, die nennt sich Kontemplation. Da geht es darum, persönlich zu reflektieren, was bestimmte, ich sag jetzt mal, Themen oder Behauptungen mit einem selber machen. Also so, dass man eben immer in so einen inneren Dialog geht. Ich höre etwas, was bedeutet das für mich? Also das ist zum Beispiel eine Methode, die ich ganz regelmäßig anwende, insbesondere auch in meinen Ausbildungen. Und ansonsten modifiziere ich Yoga-Stellungen dahingehend, dass ich sie entweder als Prävention nutze, also um bestimmte Verschleißerscheinungen gar nicht erst auftauchen zu lassen oder bestimmte Schwächen gar nicht erst entstehen zu lassen. Oder ich modifiziere sie so, dass wenn jemand mit einer körperlichen Einschränkung kommt, diese Person trotzdem ein super Yoga-Erlebnis haben kann, auch wenn irgendwo der Schuh drückt, sage ich jetzt mal. Also viele Leute kriegen ja irgendwann, weiß ich nicht, Schmerzen in der Schulter oder Knieprobleme oder unterer Rücken, Handgelenke. Und dann ist ganz oft so eine Haltung, oh, jetzt kann ich aber kein Yoga mehr machen, weil jetzt habe ich ja das und das.
Genau.
Ja? Und genau darum geht's, dass ich und meine von mir ausgebildeten Lehrerinnen, dass wir diese Leute abholen, dass wir ganz schnell souverän auch Alternativen für Stellungen anbieten nach einem ganz bestimmten Prinzip, was ich dann auch unterrichte oder erarbeite mit meinen Teilnehmerinnen, sodass wirklich für jeden was dabei ist.
Super schön.
Ja. Reaktion.
Ja. Sehr schön. Das, ich meine, das Thema in meinem Krafttrainingkurs, genau das gleiche Thema. Ne? Viele Frauen haben Schulter, Knie, Rücken, alles Mögliche. Und meine Mission ist genauso, dass alle Frauen Muskel aufbauen können, dass Muskulatur und Bewegung sogar unterstützt, wenn du gewisse Verschleißerscheinungen hast und so weiter.
Genau.
Ne? Und wie man eben anpasst und sich reintrainiert. Super, total cool. Und das Mentale und die Kontemplation, das hört sich sehr spannend an. Also ich habe ja auch eine Yogalehrerausbildung gemacht. Vielleicht muss ich mir das bei dir mal anschauen. Also du machst Weiterbildung für Yogalehrerinnen und unterrichtest du dann auch selber noch Frauen oder machst du vor allem die Weiterbildung?
Also ich habe zwei Online-Angebote. Das eine ist eine Ernährungsumstellung, die begleitet wird von Yoga und auch Entspannungsübungen, weil das total wichtig ist. Mhm. Und das andere ist einfach ein Online-Yoga-Kurs, wo du eben präventiv oder auch als Reaktion auf Einschränkungen einfach mit mir Yoga üben kannst. Und Schön. Dann biete ich die Ausbildungen an. Da ist die Voraussetzung, dass du eine Yogalehrerausbildung hast, egal in welchem Stil. Und dann ist für alle Leute offen, auch auf der Live-Ebene, also nicht auf der Online-Ebene, meine Workshops und meine Retreats. Da können auch alle hinkommen. Was ich nicht mehr mache, ist, ich unterrichte jetzt nicht mehr eine wöchentliche Klasse in irgendeinem Studio oder so.
Ja, ja, ja.
Ich werde oft eingeladen von Yoga-Studios. Ich bin jetzt Ende August in Wien zum Beispiel. Also da reise ich dann irgendwo hin. Mhm. Und unterrichte dann da unterschiedliche Formate.
Sehr cool. Super spannend, tolles Business. Ihr müsst euch unbedingt Elena anschauen. Erzähl mal, wie du da hingekommen bist. Du hattest ja ein paar interessante Ereignisse, Traum und so weiter. Wie bist du in das Thema so tief eingestiegen?
Also angefangen hat mein Yoga-Weg damit, dass ich als Filmeditorin einfach extrem viel am Computer gesessen habe und schon mit Anfang 20 gemerkt habe, dass das hochgradig ungesund ist, was ich da mache.
Ja.
Sowohl was mein Stresslevel angeht, als auch was meine körperliche Haltung und meinen Zustand angeht. Und dann habe ich das einfach als Ausgleich angefangen. Und damals gab es, glaube ich, ich komme aus Frankfurt am Main, da gab es, glaube ich, zwei Yoga-Studios oder so.
Ja. Hat sich ganz schön entwickelt, ne?
Krass, also es ist wirklich, damals war das noch ein bisschen was Exotisches. Und dann hatte ich so mit Mitte 20 einen Traum, der mich wirklich sehr, sehr, sehr verspult hat. Und da ging es mir ein paar Tage lang auch echt schlecht. Und zwar habe ich geträumt, dass meine Mutter stirbt. Und das ist ja was Normales eigentlich, dass Menschen sterben. Aber was mich so geschockt hat, ist, wie mitgenommen ich in diesem Traum von dieser Erfahrung war. Also das hat mich so von den Füßen gehauen, also mit einer Wucht und auch einer Überraschung. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und das hat mich dazu gebracht, mich mit dem Thema Tod und Sterben und so tiefer auseinandersetzen zu wollen. Und ich hatte eine Freundin oder habe auch immer noch diese Freundin, die damals in einem buddhistischen Zentrum war. Und die hat mich mitgenommen und hat gesagt, komm doch mit. Hier gibt's ein Retreat zum Thema bewusstes Sterben. Also da kannst du lernen, wie man bewusst stirbt. Nicht so, wow. Gott, oh Gott, was ist denn das Krasses? Und bin einfach mitgefahren. Ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Und das war eine Woche in der Schweiz damals. Da waren so, weiß ich nicht, 200 Leute oder so. Also es war später, bei diesem Lehrer waren das Tausende. Also wir waren da noch relativ am Anfang. Und das war im wahrsten Sinne des Wortes mind-blowing. Und das hat mein ganzes Leben verändert, dieses Retreat und diese Erfahrung.
Wahnsinn.
Und dann hast du quasi deine Ausbildung oder da hast du dich damit beschäftigt, wie du das in dein Yoga integrierst und bist so langsam in die Richtung gegangen.
Ja,
gab es dann
also,
noch
bis das
Zwischenschritte?
Ja, genau. Ja. Bis das zusammengefunden hat, hat es noch eine ganze Weile gedauert. Also ich war ja da erst Ende 20. Also das Retreat war 1999, da war ich genau 30.
Ah, okay.
Und ich habe bis vor 5-6 Jahren auch noch ganz aktiv im Filmbusiness gearbeitet, habe parallel Yoga unterrichtet und habe mich parallel buddhistisch sehr weiterentwickelt. Also ich bin viel in Retreats gegangen. Ich habe viel auch so bin auch immer noch in so einer Studiengruppe. Also meine buddhistische Reise begann damals, 99, und wird auch nie enden. Und mein Yoga wurde aber immer mehr zu meinem Lebensmittelpunkt. Und dann kam irgendwann dieser Moment, wo ich so dachte, da war ich eben auch Ende 40, was passiert eigentlich mit mir als Yogalehrerin, wenn ich jetzt immer älter werde? Mhm. Dann habe ich mir irgendwie auf Instagram angeschaut, was da so los ist in dem Bereich und habe eigentlich nur junge, schlanke, weiße Frauen gesehen, die sich irgendwie mit maximal wenig, maximal sexy irgendwie anboten. Und ich habe dann irgendwie gedacht, wo ist eigentlich der Raum oder der Ort, an dem Frauen wie ich dann zu finden sind? Oder
ja.
Was ist das, was ich erleben, erfahren möchte? Wer kann für mich ein Vorbild sein? Wer kann diese Ebene der weisen Frau in das Yoga so hineinziehen? Und mir fehlten da wirklich, mir fehlte das. Ich habe das nicht gefunden. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist das, was ich eigentlich dann selber anbieten muss oder selber mir diesen Weg suchen muss und so viel wie möglich auch als Angebot dann an andere rausgeben möchte, um die mitzunehmen.
Ja.
Und ich bin eben gerade dabei, und das ist das Tolle daran, ich habe jetzt schon über 100 Yogalehrerinnen ausgebildet zum Thema.
Irre. Toll. Schön.
Und ich baue da gerade eben auch so eine Community auf. Also es gibt eine Webseite, proageyoga.com. Und da sind die ganzen Lehrerinnen drin, die jetzt sozusagen offiziell Pro-Age Yoga unterrichten, und mit denen bin ich auch in einem engen Austausch, und wir merken einfach, wie anders sich das anfühlt, weil wir wissen, wir sind viele und wir haben echt was beizutragen.
Super cool. Das ist sehr spannend. Glückwunsch dazu. Das hört sich super an. Du bezeichnest dich als Pro-Age-Aktivistin. Das würdest du sagen, das ist quasi dein Outlet, diese Yoga-Richtung und das ganze Denken darum, wie du Altern siehst? Oder wie würdest du Pro-Age-Aktivistin zusammenfassen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich meine, mir kommt das jetzt inzwischen so leicht über die Lippen, ne, weil ich das seit Jahren benutze, dieses Wort. Aber das kommt ja ursprünglich daher, dass alles, was ich bis dahin kannte, Anti-Age hieß.
Ja.
Und ich bin ja auch ausgebildete Coachin. Und etwas, was man als Coach sofort lernt und auch in der Arbeit mit Klienten sofort anwendet, ist, du musst wissen, wofür du bist. Weil nur so kannst du es visualisieren. Etwas, wogegen du bist, kann nicht sich manifestieren. Also ja,
absolut.
Ich kann gegen alles Mögliche sein, aber das ist ja keine Lösung.
Genau.
Wenn ich jetzt sage Anti-Age, ja klar will ich nicht alt werden, ja klar will ich keine Falten haben, ja klar will ich nicht, dass mir die Gelenke wehtun, wird aber trotzdem passieren. Also ist die Frage, wie gestalte ich das?
Ja.
Und was ist sozusagen das Gegenstück zu Anti? Und dann kam ich eben dadurch auf das Thema Pro-Age.
Super.
Und Pro heißt halt eben auch, sich zu fragen, wie soll das denn aussehen? Wie möchte ich sein? Wer möchte ich sein? Mit wem möchte ich zu tun haben? Wie möchte ich meine Zeit verbringen? Was ist mir wichtig? Worauf kann ich verzichten? Ne? Also da auch nochmal wirklich ganz viel Klarheit reinzubringen, weil klar ist, wir werden sterben. Die Frage ist, wann? Und dann ist eben die Frage, wollen wir Dinge noch auf die lange Bank schieben oder gibt es vielleicht diesen Impuls, und das ist das Schöne am Älterwerden, zu sagen, okay, jetzt oder nie.
Da hast du jetzt ganz viel zusammengefasst von dem, was ich auch den ganzen Tag mache und worüber ich mit meinen Frauen, meinen Klientinnen so spreche. Das ist genau der Punkt. Ne? Jetzt ist die Chance, dass wir uns jetzt darauf fokussieren, was wollen wir eigentlich noch so und wofür sind wir? Das ist genau das, womit ich auch sehr viel arbeite. Der erste Schritt Richtung Veränderung ist, dass wir erstmal positiv definieren, was wir sind und wo wir hinwollen, ne? Und nicht negativ. Es ist nicht dieses, die Frauen landen bei mir, weil sie ihren, ne, den Menobauch und so weiter. Es ist dieses ganze Gegen, was einen eigentlich gar nicht weiterbringt. Der erste Schritt ist erstmal eine gewisse liebevolle Akzeptanz und dann in die richtige Richtung gehen. Das finde ich total schön. Und Pro-Age, ja, das ist ein super Wort. Das ist so wichtig, dass dieses Anti weg ist, ne?
Ja, und was ich auch total wichtig finde, ist, was ich eben, das wird dir sicherlich auch so gehen, was ich oft beobachte, ist, dass diese Veränderungen, die ja passieren, ganz oft so weggedrückt werden. Ja, und wie soll man aber auf eine Veränderung adäquat reagieren, wenn man die Veränderung selber schon nicht sehen möchte und nicht wahrhaben will?
Ja. Ne? Ja, ja. Und ja, genau. Und es ist ja auch voll verständlich. Es ist ja nicht einfach. Also es ist ein ganz normaler Prozess, glaube ich, oder zumindest in unserer Gesellschaft recht normal, dass man das erstmal wegdrückt, ne? Und erstmal denke ich doch nicht. Und dann dahin zu kommen, dass man in das Pro-Mindset kommt, das ist gar nicht so einfach. Und das begleiten wir. Das ist gut. Das ist so wichtig. Super. So viele Fragen habe ich für dich.
Raus damit.
Ich finde dieses ganze buddhistische Retreat, diese Auseinandersetzung mit dem Sterben, wie würdest du sagen, hat das deine Sicht aufs Älterwerden verändert?
Also in meinem Fall ist es tatsächlich eine Kombination auch aus den Lehren des Yoga, aus der Yoga-Philosophie und des Buddhismus. Also was mir an meiner buddhistischen Sangha auffällt, ist, dass das eben Leute sind, die mit ihrem Körper oft eine ganz undefinierte Beziehung haben. Also die sind sehr im Kopf. Mhm. Und die Yogis, die ich kenne, die sind oft sehr im Körper.
Ja.
Und für mich ist es eben so eine Mischung von beidem. Ja, also mir hat der Buddhismus geholfen, meine Praxis auf der Matte oder meine Yoga-Praxis ganz anders nochmal, ich sag mal, spirituell wahrzunehmen und andersrum. Und im Buddhismus ist es ja so, dass es sehr, sehr darum geht, seinen Geist unabhängig zu machen von äußeren Einflüssen. Letztendlich ist das auch das Ziel im Yoga, aber im Buddhismus arbeiten wir viel, viel mehr eben mit gerade diesen Themen Alter, Krankheit und Tod. Mhm. Also das ist wie so eine Kette von, diese drei Begriffe werden im Buddhismus immer wieder benutzt in diesem Zusammenhang. Alter, Krankheit und Tod. Und dann geht es darum zu lernen, dass wir unseren Geist so schulen, dass wir uns nicht anhaften an dem, was Alter, Krankheit und Tod eben ablösen. Ja, also Anhaftung an Jugend, Anhaftung an Schönheit, Anhaftung an Unversehrtheit. Also es gibt eben Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Und die Frage ist, ob wir in unserem Inneren Leid kreieren dadurch, dass wir daran festhalten.
Ja.
Weil wenn wir lernen, uns zu erlauben, loszulassen, dann ist das Leid auch nicht mehr so groß, weil dann darf es geschehen, dann darf es einfach sein. Ja. Und mit dem zu sein, was ist, ist aber wiederum die schwierigste Übung aller Übungen, weil Nicht-Anhaftung, also es gibt im Buddhismus auch diese Begriffe Anhaftung und Abneigung und da sind wir auch permanent mit beschäftigt. Entweder wollen wir Dinge behalten, weil wir sie so toll finden, oder wir wollen Dinge loswerden, weil sie uns nerven und stressen und weil wir sie nicht wollen.
Ja.
Und das macht einen ganz unruhigen Geist, der schlackert ständig hin und her und wir sind im Prinzip permanent Spielball unserer Gedanken und unserer Gefühle. Und es gibt einfach im Buddhismus so viele ganz tolle Praktiken, um eben dafür zu sorgen, dass nicht unser Geist wie so ein wilder Affe durch die Gegend springt und unsere Gefühle beeinflusst und unsere Gedanken beeinflusst, sondern dass wir lernen, uns so zu konzentrieren, dass wir wissen, wir haben Gefühle und Gedanken, aber wir sind sie nicht. Und das ist ein entscheidender Unterschied.
Das ist ein Riesenunterschied. Also das ist dieses Attachment-Thema quasi, ne?
Willkommen.
Ja, okay.
Attention and Attachment.
Ja, gut. Aha. Jetzt ganz spontane Frage. Wenn jetzt uns die Frauen zuhören und sagen, okay, ich komme mit, ich kenne das sehr gut. Gibt's irgendeine einfache erste Anfängertechnik, wo du sagen würdest, versuch mal, wenn du merkst, du hast ein Thema, wo du dich quasi festfrisst und attachst. Wie geht man damit um, Frau?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich stoße ganz oft auf so ein riesen Missverständnis in Bezug auf Meditation. Also die meisten Leute denken und möchten gerne, dass in der Meditation im Inneren Stille und Frieden herrscht.
Das funktioniert nicht.
Genau. Also wenn eins nicht stattfinden wird, dann das.
Ja.
Deswegen, also mein Tipp ist, beziehungsweise das ist das, was ich seit Jahren, wenn nicht schon seit Jahrzehnten übe, wenn ich mich auf mein Kissen setze. Also erstmal ist wichtig, dass wir in einer aufrechten Haltung sitzen, dass die Energien im Körper fließen können, dass wir gut geerdet sind. Wir müssen nicht im Schneidersitz sitzen. Wir können das auch auf dem Stuhl machen, aber dann eben so ein bisschen auf der Stuhlkante, dass wir gerade sitzen, ne, entspannte Schultern. Ja. Das sind wichtige Sachen, dass wir entspannt ein- und ausatmen. Also so diese Basis muss erstmal gesetzt sein. Und dann, wenn wir sitzen, manche Leute können nicht mit offenen Augen meditieren, müssen die Augen schließen, damit sie überhaupt erstmal bei sich ankommen. In meiner Tradition machen wir es eigentlich meistens mit so leicht geöffneten Augen, aber das überlasse ich jeder, wie sie möchte.
Ja.
Und dann geht es darum, eigentlich in so eine Art Beobachtung zu gehen und einfach zu gucken, was ist eigentlich in meinem Inneren los? Also was kommen denn für Gedanken, was kommen denn für Gefühle? Und dass wir so eine Art Beobachter werden von unserem eigenen Film, der da abläuft. Und der Anker, den wir setzen, um diesen Film immer wieder, ich sag mal, auszuschalten oder zu verlassen, ist unser Atem.
Mhm.
Also wenn wir uns auf den Atem fokussieren und mit der Achtsamkeit, Aufmerksamkeit beim Atem bleiben und wenn wir einatmen, mit dem Einatmen beschäftigt sind und wenn wir ausatmen, mit dem Ausatmen beschäftigt sind, dann sind wir im Hier und im Jetzt. Und dann, das schaffen wir vielleicht 2-3 Atemzüge, wenn wir gut sind und dann geht's sofort schon wieder.
Dann geht's wieder los da oben, genau. Ja.
Und wenn du dann merkst, okay, jetzt bin ich wieder abgeschweift, jetzt war ich wieder ganz woanders, dann einfach die Achtsamkeit oder die Aufmerksamkeit wieder einzusammeln und zurückzukehren auf den Atem. Und so üben wir, dass wir uns nicht identifizieren, dass wir nicht festhalten. Das, was da ist, darf da sein, das darf aber dann auch wieder gehen. Ich kehre zurück, ich atme einfach weiter. Und Das ist eigentlich die Übung. Ja,
das also ist eigentlich die Übung, genau.
Das ist die Übung.
Und vor allem, wenn du dich zurückholst, dann auch nicht im Innen anfangen, dich selber zu verurteilen dafür, genau, dass du jetzt wieder abgeschweift bist, weil das sehe ich auch immer ganz viel bei meinen Frauen, dass die dann mit sich selber schimpfen, ne?
Genau,
das machen wir
das
ja gern.
Ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich auch. Danke, dass du das sagst, weil das ist nämlich so diese Selbstverurteilung, weil man eben ein Bild davon hat, wie es sein sollte. Und dann ist es anders und da bin ich schon wieder in der Anhaftung, weil ich habe eine Anhaftung an etwas.
Ein Bild, wie es sein sollte, genau. Und deshalb fand ich das so wichtig, dass du gesagt hast, das klappt vielleicht 2-3 Atemzüge. Das ist ganz normal. Du bist nicht schwach, wenn das bei dir nicht länger geht, sondern das ist voll in Ordnung. Aber einfach nur dieses Redirecting, ne? Das ist das, was so hilfreich ist. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich hoffe, dass ihr das jetzt alle ausprobiert, ihr Frauen da draußen. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr schön.
Und eine wichtige Sache noch, man soll sich auch nicht zu viel vornehmen. Also das reicht, wenn man das so 5 Minuten am Tag macht oder vielleicht 10, ja. Wenn es gerade irgendwie sich super anfühlt, kann man auch mal 10 Minuten sitzen, aber einfach sich nicht zu viel vornehmen.
Mhm.
Aber dafür täglich.
Dafür täglich 5 Minuten, genau, ist der erste Schritt.
Das ist der Hammer, ja.
Das ist der Hammer, ja. Lass uns noch mal über deine Säulen sprechen. Deine Säulen von Pro-Age-Yoga sind mentales Training, Pranayama, Yoga und Ernährung. Ne? So bist du aufgestellt?
Ja, auch. Also was auch noch wichtig ist, ist so eine energetische Arbeit, zum Beispiel mit Chakren.
Mhm.
Ne, das finde ich ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also genau, es ist ein körperliche Arbeit, es ist eine mentale Arbeit, also viel Mindset, viel innere Haltung, energetische Ebene, Pranayama natürlich, das gehört ja auch mit zum energetischen Arbeiten dazu.
Mhm.
Ja, und dann eben auch dieses Thema mit den Kontemplationen.
Ja, super schön. Ja. Und wenn du dich als Pro-Age-Aktivistin in unserer Gesellschaft umschaust, wie würdest du sagen, jetzt, wenn du jetzt auf Instagram gehst, geht's dir jetzt besser? Siehst du mehr Frauen, die in die richtige oder in der Richtung unterstützen? Wie siehst du so die Entwicklungen, die sich so im Moment abspielen?
Also es hat sich, seit ich damit angefangen habe, unheimlich viel getan.
Ja.
Also das finde ich toll. Also allein zum Beispiel diese ganze Menopause-Diskussion, ja, die hier so ein paar Frauen auch wirklich hochaktiv vorangetrieben haben, das finde ich großartig. Daran war absolut nicht zu denken, als ich angefangen habe. Ja. Da stand ich wirklich ganz allein auf weiter Flur und ganz viele Leute haben zu mir gesagt, hä, was ist denn das für ein Thema? Also dieses Thema älter werden mit all seinen Facetten, das war einfach wirklich überhaupt nicht präsent. Und jetzt inzwischen redet jeder von Longevity. Da habe ich aber inzwischen auch so ein bisschen das Gefühl, dass es da hauptsächlich auch wieder darum geht, viel Geld zu verdienen, also ne, und Longevity, also ich war neulich auf einer Podcast-Aufnahme, es war so eine Public Recording, wo sich so Frauen, die nochmal 15 Jahre jünger waren als ich, die waren so um die 40, darüber unterhalten haben, also welche Longevity-Maßnahmen sie ergreifen und das ging so sehr darum, machen, 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 tun, 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 kaufen, 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 tracken, 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 dieser Hack, jener Hack und ich saß da und habe die ganze Zeit gedacht, Mädels, echt, ihr wundert euch, warum ihr schlecht schlaft, vielleicht entspannt ihr euch einfach mal ein bisschen.
Das ist, da bin ich ganz bei dir. Es geht so in eine Richtung wilde Selbstoptimierung. Ne? Für mich ist es wichtig, dass wir, ich sage immer back to the foundations, also zu den Grundlagen zurückkommen, die Grundlagen gut legen und dann eine gewisse Entspannung reinbringen und schauen, was mich unterstützt. Aber man muss nicht jeden Hack mitmachen. Da wird man ja wahnsinnig.
Genau.
Und viel Geld los.
Und was war nochmal deine Frage? Was hattest du vorher gefragt? Ich habe nämlich nicht direkt drauf geantwortet.
Die Entwicklung in der Gesellschaft, was sich so tut. Ne? So genau. Menobubble und so. Ja.
Genau, also man sieht jetzt schon viel mehr Frauen, ich sage jetzt mal in unserem Alter, die sich auch auf Instagram sichtbarer machen, aber auch insgesamt lauter werden, insgesamt hörbarer, sichtbarer. Also das ist einfach was jetzt irgendwie, finde ich, viel mehr Präsenz hat. Und auch Frauen, die viel mehr auch dazu stehen. Gleichzeitig gibt's natürlich auch diesen Beauty-Trend mit Fillern, mit Botox, mit Facelifts, mit was weiß ich. Also für mich ist eben, deswegen nenne ich mich auch Aktivistin, das Älterwerden auch ein Gender-Thema.
Hm.
Ich habe das Gefühl, dass das Älterwerden für Männer einfacher ist als für Frauen, weil an Frauen einfach ganz andere Ansprüche gestellt wurden und werden. Und dieser Versuch, nicht so alt auszusehen, wie wir sind, hat ja immer auch was damit zu tun, dass wir uns selber diese Patriarchatsbrille aufsetzen. Also das hat was damit zu tun, welchen Wert hat eine Frau und eine unfruchtbare Frau vor allen Dingen in der Gesellschaft, die weder Kinder aufzieht noch vielleicht nicht mehr bereit ist zu dienen und die dann unbequem wird und Forderungen stellt und keinen Bock mehr auf Kompromisse hat. Ne? Also all das, was jetzt bei uns so passiert in diesem Alter zwischen, ich sag mal, 40 und 50, vielleicht auch zwischen 50 und 60 noch. Also meine radikalste Zeit war wirklich so zwischen Ende 40 und Mitte 50. Und die Frage ist eben wirklich, will ich nach wie vor, also habe ich das so internalisiert, dieses Patriarchatswertesystem, dass ich eben versuche, die Regeln aufrechtzuerhalten und mitzuspielen, oder bin ich bereit dazu zu sagen, nee, ich möchte so alt aussehen, wie ich bin, weil das bin nun mal ich und das ist mein gelebtes Leben, was man in mir sieht. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, der ich mache aus meiner Familiengeschichte heraus, weil es sehr viel Brustkrebs gab in meiner Familie, nehme ich auch keine Hormone. Also das heißt, bei mir läuft das halt alles so seinen Gang, ne? Und man sieht das eben auch. Ja.
Ja. Das ist ein super. Es ist halt einfach ein triggerndes Thema, ne? Also wir sind so sozialisiert, genau wie du gesagt hast, dass wir ein gewisses Aussehen haben sollten und möglichst nicht verlieren sollten. Und wenn sich dann die Zeichen zeigen, also das muss ich auch sagen, ich arbeite zwar voll in dem Thema und bin voll, ne, für Pro-Age, gesundes Altern, all das ist mein, darüber spreche ich die ganze Zeit, aber wenn ich dann anfange zu sehen, wie mein Hals hängt oder was auch immer man so sieht, ne, dann triggert das schon immer wieder. Also ich finde schon, das ist immer eine Arbeit, die irgendwie nie aufhört, dass man das dann auch identifiziert und sagt, okay, wie gehe ich jetzt damit um und wie akzeptiere ich das jetzt und kriege nicht immer einen Anfall, wenn ich in den Spiegel gucke. Es ist schon eine Herausforderung, ne?
Ja, genau. Aber das ist eben genau das, was ich meine. Wir haben das so internalisiert sozusagen. Und ich meine, wenn du dich mal fragst, wie viele Frauen kennst du oder dich eingeschlossen oder mich, wenn ich mich das frage, wann gab es in deinem Leben jemals einen Zeitpunkt, an dem du total okay warst mit dir und deinem Körper?
Nie.
So. Und deswegen,
genau.
Weißt du, wenn wir älter werden und wir noch viel mehr, da sind wir wieder beim Thema Anhaftung, aus dem rausrutschen, was wir für erstrebenswert halten, dann wird, also da wir ja noch nie zufrieden waren, wird der Druck ja dann umso größer. Also der genau. Aufwand, den wir betreiben, wenn ich manchmal sehe, was Frauen sich antun und welchen auch finanziellen Aufwand das bedeutet.
Ja.
Also ich habe neulich so eine Diskussion mit meinem Mann gehabt, der war der Meinung, ich würde zu viel Klamotten kaufen. Also ich bin da wirklich nicht crazy, ja, aber ab und zu kaufe ich mir was. Und dann habe ich echt zu dem gesagt, du pass mal auf, ich gebe kein Geld für Schönheits-OPs aus, für Botox, für Filler, ich färbe meine Haare nicht. Das Einzige, was ich ab und zu mache, ist mir was zum Anziehen zu kaufen und das muss bitte schön drin sein.
Sehr gut.
Das hat er dann auch gleich eingesehen.
Das hat er dann auch gleich eingesehen. Sehr gut. Nee, es ist wirklich ein Wahnsinn, wie das in einem drin sitzt. Und wie du sagst, man war nie mit seinem Körper zufrieden. Und wenn man jetzt zurückguckt, denkt man sich, wie bescheuert war ich eigentlich, ne? Aber das ist trotzdem dann immer wieder Arbeit im Hier und Jetzt, das gehen zu lassen und dieses Non-Attachment zu praktizieren. Absolut. Also super wichtiges Thema und auch die Verbindung mit unserer Gesellschaft und dem Männer versus Frauen Thema ist ein riesengroßes Thema und das erfolgreich zu bestehen ist eine Herausforderung. Insofern ist es so wichtig, dass es Pro-Age-Aktivistinnen wie dich gibt. Und dein Credo, wir sind perfekt, so wie wir sind, wir müssen es nur erkennen. Das habe ich irgendwo auf deiner Website gelesen. Das finde ich genau die super Zusammenfassung. Was wäre so dein abschließender Tipp für unsere Hörerinnen? Wie können die das verinnerlichen, dieses Credo?
Also wir haben ja gelernt, und das hat auch einen evolutionsbedingten Zusammenhang, uns eher auf die Schwierigkeiten oder Gefahrenpotenziale oder Probleme, die es gibt, zu fokussieren. Also unser Geist ist ja immer viel mehr beschäftigt damit, was nicht funktioniert, was irgendwie bedrohlich sein könnte oder ne, also das hat ja
genau.
Das ist ja wichtig, damit wir als Spezies sozusagen überleben
dass wir
ganz schnell gucken können, okay, von wo droht Gefahr.
Ja.
Und unser Mindset ist einfach unserer aktuellen Lebenslage Jahrtausende hinterher, ja, also wir dieses Fokussiertsein auf Probleme ist einfach etwas, was in unserer DNA drin steckt.
Ja.
Was wir üben können als älter werdende Frauen, ist, unseren Geist immer wieder dahin zu bringen, was gut ist, was funktioniert. Und da gibt es eben auch ganz viele tolle Übungen, zum Beispiel zum Thema Dankbarkeit. Also wofür bin ich dankbar?
Ja.
Und ganz oft fallen da eben so Dinge durchs Raster, die wir total normal finden. Und erst wenn wir sie nicht mehr haben, fallen sie uns auf, wie zum Beispiel Gesundheit. Oder Freunde oder ein Dach über dem Kopf oder gesundes Essen im Kühlschrank oder was auch immer, ja. Also dass wir irgendwie lernen, den Blick woanders hinzuwenden und unseren Geist darin zu schulen, das, was gut ist, das, was schön ist, das, was uns verbindet, das, was uns stark macht, das, was uns interessant macht, das von innen her vorzuheben und vor allen Dingen auch, was, glaube ich, ganz wichtig ist, auch anderen zur Verfügung zu stellen.
Mhm.
Also nicht nur immer für uns zu agieren und auf uns zu fokussiert zu sein, sondern, und das ist eben auch eine Übung, die ich aus dem Buddhismus mitgenommen habe, da geht es immer um alle fühlenden Wesen. Also die Früchte der eigenen Praxis zu widmen, damit alle was davon haben.
Wunderschön. Das ist ein schönes Abschlussthema. Und dieses ganze Dankbarkeitsthema, das sehe ich auch immer wieder, das ist so ein Gamechanger, dieser Fokus auf Positives. Das setzt, also ich mache das gern morgens und ich finde, das setzt einfach einen ganz anderen Ton für den Tag, wenn du dankbar in den Tag gehst. Und wenn es nur 3-4 Dinge sind, die mir jetzt gerade in den Geist kommen, ich mache immer morgens einen Spaziergang und schaue mir dann an, wo bin ich im Moment dankbar für. Und dann freue ich mich zum Beispiel auch über meinen Kaffee und solche kleinen Sachen selbst, ne? Aber selbst solche Sachen, sich darauf zu fokussieren und den Geist darauf zu lenken, macht einen totalen Unterschied in der Grundstimmung und wie man in den Tag reingeht.
Absolut. Man kann zum Beispiel auch, wenn man abends ins Bett geht, sich nochmal überlegen, wofür bin ich denn heute dankbar? Was ist denn heute?
War schön und was war
schön
gut,
gewesen?
Ne?
Und ja. Manchmal denke ich, ist es auch einfach schön, wenn gar nichts passiert ist. Also, ne? Also man denkt ja dann immer, man muss so für die großen Dinge dankbar sein, aber manchmal kann man auch einfach dankbar sein dafür, dass man einen Alltag hat oder eine Routine hat oder nichts Aufregendes passiert ist, weil das brauchen wir ja auch, um unser Nervensystem zu beruhigen.
Ja.
Also dafür kann man auch dankbar sein, finde ich.
Absolut. Absolut. In diesem Sinne, ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du zu Hallo Wechseljahre gekommen bist. Leute, ich verlinke euch die Website und dein Instagram und alles in den Shownotes. Schaut auf jeden Fall bei Elena vorbei und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Vielen Dank, liebe Barbara. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Bis bald. Ciao. Wie schön, dass du heute wieder dabei warst. Bitte teile diesen Podcast unbedingt mit deinen Freundinnen, Nachbarinnen, Kolleginnen, damit ganz viele Frauen diese Infos bekommen und wir sie dabei unterstützen können, kraftvoll und ausgeglichen durch die Wechseljahre zu gehen und in den Rest ihres Lebens zu starten. Und bitte gib auch Sternchen und schreib mir gerne ein Review. Das hilft total mit den Podcast-Plattformen, dass dieser Podcast die Sichtbarkeit bekommt, die er braucht. Vielen Dank für deine Hilfe. Tschüss.